Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe heute eine ganz besondere Persönlichkeit hier bei mir. Und weil wir ein bisschen knapp in der Zeit sind heute, aber viel gemeinsam schon gemacht haben heute, dachten wir, auch wenn wir knapp sind, ein Podcast muss noch kurz sein. Ich habe heute den Uwe Hück bei mir. Ich glaube, die Menschen in Süddeutschland mindestens kennen dich ganz gut, die Autofans irgendwie auch. Unsere Wege haben sich schon mal vor vielen Jahren gekreuzt, aber sehr peripher. Da hat mir nämlich dein Sohnemann einen schönen Cut am Auge verpasst im Boxtraining. Okay. jetzt bist du heute hier bei uns und ich würde die Zeit jetzt, die wir haben, gerne nutzen, einmal mehr von dem Menschen Uwe Hück zu erfahren. Also dein Werdegang, ich weiß so ein bisschen, aber weiß Gott nicht im Detail. Sehr, sehr spannender Werdegang. Würde mit dir auch gerne über den Sportler Uwe Hück sprechen. Machst ja sehr viel Charity auch über Sport und so weiter. Und natürlich, was ich besonders spannend finde, auch für die Zuhörerschaft, die bei mir zuhört, du bist ja jetzt nochmal in die Fitnessbranche eingestiegen. Und da würde ich natürlich ganz zum Schluss gerne auch hören, wie kommt man darauf, nach der Karriere, die du hinter dir hast, zu sagen, jetzt brauche ich ein Fitnessstudio. Uwe, herzlich willkommen bei mir.
Servus.
Erzähl mal ein bisschen von dir.
Ja, also erstens danke, dass ich eingeladen worden bin. Ich bin ja heute gekommen, um das einzigartige Gerät Milon kennenzulernen und Five. Deshalb haben wir uns auch heute getroffen. Wir haben auch miteinander mal, ich sag mal, einen Wettbewerb gemacht. Du hast mal gewonnen, ich habe gewonnen. Was wollte ich damit sagen? Sport ist eine Art menschlich, der wo verloren hat und der andere ist in der Niederlage. Dann tut man sich gratulieren. In der Politik ist es ja umgekehrt, wenn einer gewonnen hat, wird er zusammengeschissen. Was wollte ich damit sagen? Nur mit Sport kann man auch hier die Jugend und auch Deutschland wieder Disziplin nach vorne schicken. Ich bin 62 jetzt, zieht man mich nicht an, das ist auch gut so. War sehr oft im Kinderheim elternlos, habe relativ von ganz unten angefangen. Ich sage immer wieder meine Jugendliche, weil ich habe eine Lernstiftung, der Start im Leben ist nicht wichtig, sondern das Ankommen. Ja, du wirst einiges im Leben erleben, was nicht in Ordnung ist. Ich habe aufgehört, glaube ich, mit 8 zu heulen, sondern habe nach vorne geschaut und habe gesagt, was mache ich denn aus dem schönen Leben? Weil man hat ja nur eins, ich habe unterm Bett mal nachgeschaut, da gibt es tatsächlich kein zweites Leben. Also versucht aus dem Leben, was man hat, das Beste rauszumachen. Und die Voraussetzungen sollte man haben. Aber eins ist auch klar, das Trikot schwitzt nicht von allein. Mitleid mit sich selber zu haben, führt nicht zum Erfolg. Ich sage immer wieder, du kannst nur andere Menschen lieben, wenn du dich selber liebst. Dann funktioniert es, alles andere funktioniert nicht. Sport hat mich groß gemacht. Mhm. Sport hat mir Kraft gegeben. Sport hat mich auch in der Laufbahn von Porsche und VW, wo ich ja sehr mächtig war, nach vorne gebracht. Du wirst selbstbewusst. Und vor allem, was auch ganz arg beim Sport ist, der Sport sagt, du musst etwas für dich tun. Sonst wirst du es nicht, was du werden möchtest. Und darum sage ich zu jedem, macht Sport, aber nicht, weil ich jetzt Geld verdienen möchte, sondern macht Sport, denn die Gesundheit oder was ich auch meinen Kunden immer sagen und meine Freunde, es gibt tausende von Krankheiten, es gibt aber nur eine Gesundheit und dafür sind wir da.
Jetzt hast du das ja extrem schnell zusammengefasst, aber ich möchte da trotzdem mal ein bisschen nachbohren. Du bist also komplett im Kinderheim aufgewachsen.
Ja, sehr lange. Sehr lange. Ich war in 3 unterschiedlichen Kinderheime. Es war nicht immer einfach im Kinderheim. Ich habe immer das Pech gehabt, dass ich der Jüngste war. Und wenn du dann in ein Zimmer reinkommst, wo 8 Älteren drin sind, dann kriegst du halt am Anfang erstmal auf die Fresse. Das ist halt so, leider war das so. Ich habe relativ einen guten Erzieher gehabt, der dann gesagt hat, wehre dich. Und ich habe dann auf Toiletten Liegestützen und Klimmzüge gemacht, um andere eigentlich zu zeigen. Und wo ich dann die entsprechende Stärke hatte und den Willen, ich war nicht immer der Größte und nicht immer der Stärkste, aber was ich hatte, ich habe einen Willen gehabt. Und der Wille hat mich nach vorne gebracht, bis ich dann die Leute besiegt habe. Und eins habe ich beigebracht, Macht unterdrückt nicht, sondern Macht hilft den Schwachen, das ist meine Überschrift gewesen. Und deshalb habe ich im Kinderheim sehr viel auf die Fresse gekriegt, aber ich konnte auch eins lernen, wenn du nicht selber das in die Hand nimmst und selber dich für die Gerechtigkeit einsetzt, wird das nicht funktionieren. Ich gebe da ein bestes Beispiel. Es gab immer so einen Wikinger-Tisch, da war der Erzieher ganz vorne und da waren ganz viele Kinder an der Seite gehockt und wir haben nur immer Selz und Brot bekommen, also Marmelade, sagt man dazu. Mhm. Der hat Schinken, Käse, alles Mögliche bekommen. Und ich habe nur gesagt, warum kriegen Sie, wir mussten ja immer im Sie-Form reden, warum kriegen Sie Schinken, Käse und alles und wir nur hier die Marmelade? Der hat mir den Käse und Schinken nachgeschmissen. Ich habe mich gebückt, habe den Käse und Schinken gegessen. Das Ergebnis war, ich wurde einen Tag eingesperrt. Mhm. Danach kam er zu mir und sagt, Bub, hast du was gelernt? Sage ich, ja, ich werde es nochmal machen, dann kriege ich wenigstens Käse und Schinken. Was wollte ich sagen? Auch wenn du eine Revolution verlierst, kann etwas Gutes rauskommen.
Mhm. Und wie ging es dann, also du warst im Kinderheim, wahrscheinlich bis du volljährig warst, oder?
Nein, ich war mit 15,5 aus dem Kinderheim gekommen.
Okay.
Es war Sperlingshof bei Wilferding. Ich kam nach Pforzheim und dann sollte ich in Jugendheim gehen. Und ich wollte aber nicht mehr ins Jugendheim gehen. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt. Jetzt ist irgendwann mal Feierabend. War beim Jugendamt und mit dem Jugendamt habe ich dann nach einem gewissen Aufstand erreicht, dass ich eine Einzimmerwohnung bekam mit der Überschrift, ich muss eine Lehre machen. Das habe ich auch gemacht, Maler, Lackierer. Mir war es eigentlich relativ shit egal, außer ich habe eine Lehre. Und ich habe die Lehre auch nach 3 Jahren mit 2,2 abgeschlossen. Frag mich nicht wie. Aber ich habe eine tolle Chefin gehabt, die mir wirklich geholfen hat. Er hat mir auch mal einen Fernseher gekauft, weil ich hatte keinen Fernseher. Du musst dir einfach vorstellen, ich kam aus dem Kinderheim, habe einen Koffer gehabt, da war Unterhosen, da war ein Unterhemd dabei, Strümpfe, fertig. Das war alles, was ich hatte als Start. Und deshalb sage ich, auch wenn du wenig hast, aber du hast den Willen, kannst du viel erreichen. Und ich habe jetzt auch viel erreicht und möchte es auch gerne weitergeben. Das heißt, wenn du Erfolg hast, dann musst du einen Teil deines Erfolgs wieder der Gesellschaft zurückgeben, für die, denen es nicht so gut geht.
Mhm. Zu dem Charity-Thema kommen wir Sache bestimmt auch noch. Mich würde aber natürlich dann noch interessieren, also du hast dann diese Lehre abgeschlossen, wie ging es dann weiter? Was hast du dann beruflich, was waren die nächsten Schritte?
Also ich habe die Lehre abgeschlossen, Maler und Lackierer, dann wurde ich Thai-Boxer. Ich war ein Thai-Boxen-Europameister, da konnte man nicht so ganz so viel Geld verdienen. Ich habe einen Manager gehabt, der Manager hat mich leicht beschissen, nennt man das. Er hat 20.000 D-Mark bekommen und ich habe 2.500 D-Mark bekommen. Du musst
klingt
nicht,
doch total fair.
Du musst kein Mathematikprofessor sein, um festzustellen, da ist eine Lücke. Die Lücke hat er auch von mir bekommen. Ich habe ihn rausgeschmissen, da ich ja kein Geld hatte, musste ich arbeiten. Der Schwabe sagt, du musst schaffen, sonst geht's nicht. Dann habe ich gesehen, Porsche braucht mal einen Lackierer, Entschuldigung. Ich habe mich beworben und die haben einen Fehler gemacht. Die haben zurückgeschrieben, ich wäre nicht geeignet. Hätten sie gesagt, die vakante Stelle ist besetzt. Kein Problem, easy, gut. Aber wie könnt ihr sagen, dass ich blöd bin? Hab da angerufen und er sagt, wie wissen Sie denn, dass ich blöd bin? Er sagt, kommen Sie vorbei. Und er sagt, wenn es sein muss schon, ich wollte da gar nicht arbeiten. Und dann bin ich hingegangen und habe denen gesagt und wollte eigentlich nur meine Meinung vertreten, weil ich einfach die Schnauze voll hatte, dass jeder dachte, ich wäre blöd. Und dann haben sie gesagt, ob ich hier arbeiten möchte. Er sagt, wenn es sein muss, dann mache ich das. Und dann bin ich in der Nachtschicht gegangen, weil ich wollte nach 2 Jahren nach Thailand gehen, um die Weltmeisterschaft anzutreten. Mhm. Und in der Nachtschicht gab es einen Vorgesetzten, der hat immer gesagt, halt dein Gosch, sonst gehst du Bosch. Und das habe ich gedacht, das geht ja gar nicht. Habe den Meister zur Brust genommen und gesagt, wenn du das noch einmal sagst zu diesen Kolleginnen und Kollegen, dann fliegen wir beide raus. Ich hätte einen auf die Fresse gegeben. Und dann haben alle gerufen, wer Betriebsrat? Ich wusste gar nicht, was das ist, was Betriebsrat ist. Also ich verkürzte es, ich habe einen zweiten Bildungsweg gemacht, Arbeitsrecht, Sozial- und Tarifrecht. Mhm. Ich war der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von Porsche. Ich war im Aufsichtsrat bei VW. Ich war Konzernbetriebsratsvorsitzender, Gesamtbetriebsratsvorsitzender, also einer der mächtigsten. Aber jetzt kommt's, warum habe ich aufgehört? Wenn du sehr viel Macht hast, gibt es 2 Möglichkeiten. Du zerbrichst an diese Macht oder du endest relativ dann, wenn du weißt, der Zeitpunkt ist da und ich wollte wieder Uwe sein. Mhm. Also ich habe ja mit Sport immer was zu tun gehabt. Ich bin ja zum Porsche gegangen, um die Weltmeisterschaft in Thai-Boxen zu gewinnen. Ich bin ja nicht reingegangen, um stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender zu werden. Und ich habe gemerkt, dass die Macht mich auffrisst.
Okay.
Ich war hochnäsig, ich war arrogant, ich dachte, ich wäre der Große. Und das ist nicht Uwe. Und meine Kinder haben mich dazu gebracht. Meine Kinder haben eigentlich das Richtige gesagt. Vater, du hast dich verändert. Du bist nicht mehr der, den du warst. Und das hat mich wirklich getroffen. Und irgendwann, so wie ich das immer gemacht habe, habe ich entschieden, ich gehe.
Hast eine Entscheidung getroffen. Das war jetzt wieder sehr verkürzt, aber wie viele Jahre warst du jetzt Betriebsrat?
Also ich war insgesamt bei Porsche 35 Jahre.
Ja.
Und Betriebsrat war ich 30 Jahre.
Und ich würde sagen, also ich meine, klar, ich bin jetzt hier aus der Region, bin natürlich ein bisschen Porsche-Fan gewesen all die Jahre, auch den einen oder anderen gefahren, aber du bist schon, würde ich sagen, der bekannteste, wenn überhaupt, man kennt sonst überhaupt keinen Betriebsrat so, aber du warst ja schon auch sehr medienwirksam und sehr, sehr, sehr bekannt als Betriebsrat.
Ja, weil ich konnte nie leise sein.
Ja, ja. So kann man es ausdrücken. Das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt, ja.
Und ich hasse es, ich hasse Faulheit. Das ist Grundsatz. Aber ich hasse auch, wenn Menschen viel gearbeitet haben und nicht das bekommen, was sie verdient haben. Mhm. Das müssen wir einfach mal so sagen. Und ich habe halt meine Kolleginnen und Kollegen vertreten gegenüber das Kapital. Das heißt aber nicht, dass ich gegen das Kapital war, denn das Kapital benötigt man.
Natürlich.
Und da war ich schon extrem, ich sag mal ja, was, also die viele Vorstände, wenn ich da reingekommen bin, dann ging da schon mal das Licht an.
Also du hast den Job nicht zwingend gemacht, um Freunde zu gewinnen, hat man den Eindruck gehabt.
Nein, ganz einfach, wenn du mich jetzt wegschickst und sagst, Uwe, das erledigst du und ich sage ja, dann erledige ich es. Es ist nur die Frage, was. Ja, aber ich habe mich immer, und ich war das Sprachrohr unserer Kolleginnen und Kollegen, ich war bei jedem Samstag, wo wir gearbeitet haben, an der Pforte und habe die Leute verabschiedet, weil ich das für richtig finde. Ich habe sie immer begrüßt, weil das mir sehr wichtig war, wenn du so eine wichtige Funktion hast, darfst du nicht vergessen, wo du herkommst. Und ich habe nie vergessen, wo ich herkam. Und die Belegschaft war für mich wichtig. Aber auch die Kapitalseite habe ich immer wieder gesagt, wir müssen uns streiten um den besten Weg. Aber was wir nicht machen dürfen, man darf einen nie an die Wand stellen, sondern man muss ihnen immer eine Ausweichmöglichkeit geben. Mhm. Und das habe ich immer wieder getan. Also was wollte ich sagen? Fair kämpfen, fair Sport machen. Dann haben die Kollegen kein Problem, dass du Erfolg hast.
Also du hast quasi wie im Sport auch agiert in deiner Position und hast
ich nehme alles,
hart, aber fair gekämpft.
Ja, ich nehme alles ernst. Wenn ich jetzt zum Beispiel bin ich jetzt bei Easy Motion zusammen. Ich nehme das ernst. Dieser Anzug ist einfach genial. Da gibt's keine Diskussion. Und wenn du hast mich ja auch gesehen, wenn ich dann an ein Gerät gehe von Milon, weil Milon treibt mich ja nochmal um knapp 50% mehr Leistung zu bringen, plus den Anzug. Ja, allein Milon und der Anzug, Easy Motion, führt ja dazu, dass ich schon zwei Uhren neben mir habe. Ja, also diese Stärke, diese Ausstrahlung, ist ja echt enorm. So, und was wollte ich damit sagen? Ich nehme alles ernst, wenn ich was anpacke, wenn ich Vertrauen habe. Ich habe Vertrauen zu dir, ich habe Vertrauen zu Five, ich habe Vertrauen durch Milon, ich habe Vertrauen Easy Motion. Wenn ich da Vertrauen habe, dann kannst du eins verlassen, ich werde euch nicht mehr verlassen.
Ey, das ist jetzt fast ein bisschen wie eine Drohung, Uwe. Nein, Quatsch. Weiß ich sehr zu schätzen. Und so habe ich dich auch schon kennengelernt. Jetzt haben wir ja so ein bisschen Karriere, Uwe Hück, was ja schon beeindruckend ist, ne? Als Heimkind groß geworden, bei Porsche eigentlich nicht angenommen und dann zu so einer Position hoch. Ist sicher schon sehr beeindruckend für sich. Ich finde aber noch beeindruckender eigentlich dieser Privatmann Uwe Hück, der nämlich schon eigentlich, wo du selbst noch mehr oder weniger ein Kind warst, angefangen hat, andere Kinder aus dem Heim zu holen. Magst du da vielleicht ein paar Sätze zu erzählen? Das finde ich einfach auch eine sehr beeindruckende Geschichte.
Ja, in den 80er Jahren, Entschuldigung, war ja so, dass wir Vietnamesen aufgenommen haben. Bo-People haben wir aufgenommen. Und ich habe da auch bei Caritas gearbeitet, unter anderem ehrenamtlich und habe da die Vietnamesen betreut. Und da war auch so, dass ich eine Familie betreut hat, wo die Mutter sehr krank war, dialysenkrank erkrankt war. Und die hatte dann zwei Kinder gehabt und ich hatte sie, war wieder abends mal wieder besucht und sie war nicht da. Und ich sage, wo ist denn die? Ja, die ist im Krankenhaus, weil die Dialyse hatte, wieder einen Anfall hatte. Und er hat aber die Kinder abgegeben ins Kinderheim, wo ich selber war, in meinem Sperlingshof. Mhm. So, und da habe ich geguckt, was sie unterschrieben hat. Und das Jugendamt hat etwas gemacht, was ich nicht gut fand. Sie haben geschrieben, da Sie krank sind, müssen Sie Ihr Kinder abgeben. Und die dachte nur, sie muss irgendwas unterschreiben. Die hat es gar nicht verstanden, bis sich dann der Übersetzer gesagt hat, die hat ja gerade ihre Kinder abgegeben. Das geht nicht. Und dann bin ich mit Eigenregie zum Kinderheim gegangen und habe da meine zwei Kinder gesehen. Der eine hat ein Bett gemacht und ich weiß, was es bedeutet, wenn du Kind bist und machst Bett, dann hast du Angst. Das ist ganz normal. Und ich habe dann das eine Kind rausgeholt und habe dann gesagt, ich kümmere mich um dich und das ist mein Lammernhück und dann mein Tourenhück, die habe ich dann rausgeholt und das ist gut so. Ich habe nicht nachgedacht. Hätte ich nachgedacht, hätte ich es nicht gemacht, weil ich einfach noch zu jung war.
Wie alt warst du da?
Ihr könnt es ja ganz offen rechnen, das war 1984, 85, ich bin 62 geboren, jetzt kannst du selber die Mathematik spielen. Also man sieht, ich war
nicht, schon jung.
Ja, sehr jung. Aber was ich gemacht habe, und das ist jetzt wieder Hück, ich habe es einfach gemacht, ich habe nicht nachgedacht, hätte ich nachgedacht. Und deshalb bitte ich auch jeden, wenn er etwas tut, etwas Gutes tun möchtest, müsst du nicht nachdenken. Lass dein Herz sprechen. Das Herz entscheidet nicht.
Und dann machst du einfach, was nötig ist.
Alles.
Das ist immer meine Einstellung auch.
Ja.
Sonst hätte ich auch keine vier Kinder. Weil wenn du da ernsthaft drüber nachdenkst, vorher, dann machst du das auch nicht. Ja.
Vor allem nicht die Pubertätzeiten. Ich kann das ein Lied darüber sprechen.
Ja, lass mich noch in meiner, in meiner glücklichen Welt, Uwe, solange es geht. Ja, sehr beeindruckend, ja. Das finde ich schon eine sehr, sehr beeindruckende Historie. Also so jung Verantwortung zu übernehmen für andere Kinder ist schon krass. Also die nicht die eigenen sind, das finde ich schon sehr, sehr
beeindruckend. Was ich aber sagen möchte, Wolf, das meine ich ganz offen und auch an den Zuhörer. Ich will noch nicht mal einen Applaus dafür, weil ich das für normal findet. Dass wenn du etwas erreicht hast, mach das einfach. Wir sind in eine Gesellschaft gekommen, wenn ich da einen über die Straße helfe, kriege ich schon Applaus. Ich finde das normal. Ich möchte keinen Applaus, sondern ich möchte, dass wir uns gegenseitig helfen.
Mir ging es auch nicht so um den Applaus, sondern mehr um die Inspiration.
Ja.
Also auch das, was du gerade gesagt hast, nicht so viel nachdenken bei solchen Dingen, sondern machen. Und dann findet man schon Wege, alles hinzukriegen. Das finde ich halt einfach sehr inspirierend. Also darum ging es mir mehr.
Ich habe es auch nicht auf dich bezogen, sondern auf die Gesellschaft.
Ja, ja. Okay, wir haben die Sachen betrachtet. Jetzt bist du heute 62, hast mich gerade da unten an 4 von 5 Übungen platt gemacht. Also der Sportler Uwe Hück ist immer noch sehr, sehr stark und sehr aktiv. Steht ein Boxkampf an wieder? Für Charity, magst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja,
sehr gerne. Hast du ja all die Jahre jetzt auch gemacht, ne?
Ja, ja, vor allem, ich habe eine Lernstiftung gegründet, 2015, weil ich es hasse, dass junge Menschen nicht die Bildung bekommen, die sie benötigen. In Deutschland ist ja so, der Geldbeutel entscheidet, ob du eine gute Bildung hast. Und ich möchte, dass der eigene Mensch entscheiden soll, ob du etwas rausmachen möchtest oder nicht. Deshalb habe ich für die Migration, wir benachteiligen Jugendliche alle, die kriegen bei mir Bildung umsonst. Das finde ich immer gut. Und das ist sehr wichtig. Und in Deutschland ist ja so, wenn ich eine Panzerfabrik hätte, würde ich staatliche Unterstützung bekommen, aber alles. Hast du aber eine Lernstiftung, um Kinder zu helfen, kriegst du nichts. Null. Null. Also das ist schon extrem bei Corona-Zeit, wo ich dann gesagt habe, ich möchte auch Unterstützung haben. Da war die Antwort von denen, sie müssen ja nicht die Menschen helfen, Herr Hück. Das war mir klar, also die Gesellschaft hat sich so extrem verändert, vor allem die Regierenden, dass wir Geld für alles Mögliche haben. Für Fahrradwege, im Ausland, alles, aber für unsere Kinder nicht. Ich werde auch ein bisschen polemisch, um das auf den Punkt zu bringen. Solange wir nicht für unsere Kinder das Geld haben, darf man das Geld nicht in anderen Ländern ausgeben. Das ist meine totale Überzeugung. Und wir haben genug Geld in Deutschland, also wir geben es nur falsch aus. Darum gehe ich in den Boxring. Das müsst ihr euch vorstellen, mit 62. Ich kämpfe jetzt gegen Timo Hoffmann, die deutsche Eiche. Ich bin ja die schwäbische Axt. Es dauert länger, aber er fällt. Hab gestern auch Sparring gehabt, einen gehabt, der gut 12 Kilo mehr hatte, 102 Kilo. Ich bin knapp 90. Und ich werde blaue Flecke für zu zahle Zwecke immer so lange machen, bis irgendeiner mal die Idee hat in der Regierung, dass man sich bitte um unsere Kinder kümmern und nicht, dass so Uwe ständig in den Boxring rein möchte. Mir macht es auch Spaß, sage ich ganz offen, aber ich will auch ein Zeichen setzen. Mit 62 bist du nicht alt. Mit 62 kannst du noch so viel machen. wenn der Wille da ist, wenn die Disziplin da ist, mhm. du wirst nicht alt, sondern du redest dir ein, dass du alt wirst. Mhm. Und das möchte ich damit beweisen auch.
Ja, stark. Ja, Disziplin ist, glaube ich, tatsächlich am Ende der größte Faktor. Alle sprechen immer von Motivation, aber Disziplin ist, glaube ich, am Ende das, was dich jung hält oder ja. gesund hält. Sehr beeindruckend, aber wie viele Kämpfe hast du da schon gemacht? Kannst du das grob sagen? Also in diesem Charity-Kontext?
Ja, kann ich schon machen.
Ich habe über die Jahre immer wieder mal mitgekriegt, wo du in den Ring gestiegen bist. Ja,
gegen Luan Krasnitsch habe ich geboxt.
Tatsächlich?
Ja, na klar habe ich geboxt. Ich habe gegen François Botha geboxt. Also gegen Luan Krasnitsch habe ich verloren. Gib mal offen zu, der hat ja immer noch den Weltmeistertitel an sich. Ich bin noch nicht fertig, ich habe mir den schon zurückgeholt. Dann habe ich gegen François Botha geboxt.
Wahnsinn.
Dreimal geboxt.
Das sind alle kein Fallobst.
Nein, nein, die haben, die haben da schon immer Weltmeisterschaft geboxt. Mhm. Also der François Botha hat ja gegen Tyson geboxt.
Ja, ja.
So, da komme ich nachher nochmal dazu. Ich war auch in Südafrika, habe geboxt. Ich habe gegen Firat Aslan geboxt. Firat Aslan, einer, der ganz extrem, von meiner Ansicht, ein ganz guter Boxer ist. Wir haben in Türkei geboxt. Wir haben in Wolfsburg oben geboxt. Ich bin eigentlich ständig dran, immer im, ich sag mal, immer wieder, also was sagt der Fuß mal einer zu mir? Der Uwe hat so einen kurzen Zündschnur, also der geht relativ schnell in die Luft hoch. Das meine ich aber im Ring, nicht außerhalb vom Ring. Also du musst sehr auch da dafür geeignet sein. Und jetzt kämpfe ich gegen Timo Hoffmann. Und das war mir sehr wichtig, dass ich gegen Leute kämpfe, die kein Fallopfer sind, sondern die wollen auch gewinnen. Und der Timo kenne ich, der wird schon sagen, das hat er auch ganz deutlich gesagt, er will mich fertig machen. Das ist gut so. Ich bin auch der Meinung, der Glaube, wo er hat, soll er haben. Der Schwabe sagt, wir setzen es um. Ja, und dann das ganz Große ist wirklich gegen Tyson hier in Deutschland. Das möchte ich noch einmal machen. Das ist geil.
Das wäre natürlich geil, ja.
Dafür trainiere ich auch. Und deshalb habe ich ja, das ist jetzt keine Werbung, das meine ich jetzt mal ganz offen, deshalb möchte ich ja Milan haben. Ich möchte Easy Immersion haben. Warum? Weil ich brauche die besten Voraussetzungen, um das auch durchzustehen. Andere doben. Ich brauche nur die zwei Sachen, wo ich gerade gesagt
habe. Ja, du, da unterstützen wir gerne. Für die Leute, die zuhören, wie kann man deine Stiftung, deinen Charity unterstützen? Also klar, indem ich Eintritt bezahle und hingehe. Aber was gibt es sonst für Möglichkeiten bei dir, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, finde ich geil, was der Uwe da macht, würde ich gerne was
supporten. Ich kann dir nachher gerne den Link geben.
Super, pack ich
unten rein. Blaue Flecke für soziale Zwecke. Wir haben da, wo man das auch die Karten kaufen können etc., das gibt einen QR-Code, weil das sehr wichtig ist. Es geht ja das Geld auch in der Lernstiftung. Ich möchte mit dem Geld nichts zu tun haben, dass gar keine Diskussionen stehen. Da kann ich dir gerne den QR-Code geben und auch den Link, wo die Leute dann auch die Karten. Ich würde sagen, kommt bitte, ist am 23.11. in Pforzheim bei der Bertha-Benz-Halle. Und jetzt kommt's, pass auf, Wolf. Ich bin nicht alleine, sondern ich habe 8 Jugendliche eine Plattform gegeben, dass sie die Vorkämpfe machen
können. Ach, cool.
Das ist für mich wichtig. Also nicht, dass jetzt plötzlich der Uwe, der große Macker, reingeht. Logisch bin ich nachher der Hauptkampf um 21, 22 Uhr. Aber ab 17 Uhr fangen die Jugendliche an.
Cool.
Und die trainieren jetzt schon. Wir müssen den Jugendlichen eine Plattform geben, dass sie sich beweisen können. Und das ist mir ganz arg wichtig. Deshalb gibt es 2 Plakate. Einmal ich mit dem Timo und einmal die Jugendliche. Ich will, dass die Jugendliche wieder sich auseinandersetzen, gerade in einem Boxring. Und ich sage immer zu meinen Jugendlichen, im Boxring kämpfen, bitte nicht außerhalb. Mhm.
Du, habe ich mein Leben lang so gemacht. Mhm. Für mich war das immer toller Sport. Ja. Ja, spannend. Und wie kam jetzt die Entscheidung, dass du gesagt hast, nach der ganzen Porsche-Karriere, VW-Karriere, du möchtest nochmal in ein Unternehmen investieren und dann in der Fitnessbranche? Das ist jetzt ja auch nicht die einfachste Branche der Welt und nicht die Branche, wo das Geld unbedingt sofort auf der Straße liegt. Wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass ich durch Sport groß geworden bin und Sport ist für mich was ganz Wichtiges. Und ich möchte einfach da wieder weitermachen, wo ich 1985 aufgehört habe. Ich wollte 1985 Weltmeister werden. Ich wollte im Sport ein ganz großer Macker werden. Mhm. So, ich habe dann in der Wirtschaft das gemacht und wurde da sehr groß. Und jetzt musst du einfach sehen, ich habe einen Schnitt gemacht. Ich habe gesagt, jetzt bin ich wieder da mit 85. Ich möchte wieder Weltmeister werden. Darum tue ich ja auch Charity-Kämpf machen. Und ich möchte, und jetzt kommt's, Sportzentrum Hück heißt es ja. Mhm. Ich habe früher bei Porsche gearbeitet, bei VW. Ich möchte was Eigenes haben. Ich möchte irgendwas haben, wo meine Kinder, wenn ich mal nicht mehr da bin, da auch stolz sein können. Mhm. Sportzentrum Hück hört sich jetzt schon besser an als der Betriebsratsvorsitzende Hück. Ja, also schon was Eigenes. Und meine Kinder machen mit und jetzt kommt's. Durch dieses Sportzentrum tue ich ja teils finanzieren, dass die Jugendlichen lernen dürfen. Das hat immer einen Hintergrund. Das bedeutet also, den Ertrag, den ich da habe, setze ich dann wieder in meine Lernstiftung. Und du warst ja schon bei mir. Du siehst, das Sportzentrum ist separat und die Lernstiftung auch auf der gleichen Ebene. Und deshalb versuche ich ja durch Sport und durch Kunden, die zu mir kommen und ich damit Gewinne mache. Und jetzt kommt's. Haben wiederum die Jugendlichen wieder einen Gewinn, indem sie bei mir lernen dürfen und müssen nichts zahlen.
Ja, das ist ja sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wann hast du Studio aufgemacht? Das ist jetzt schon anderthalb, zwei Jahre?
Nein, das war Mai vergangenes Jahr.
Ah, ja, ja, okay. Dann hatte ich es früher irgendwie im Kopf.
Nein, Mai vergangenes Jahr. Da ist, man kann sagen, eigentlich Juni richtig, aber ein Monat hin, ein Monat her. Ich bin da relativ sehr locker.
Und fühlst dich wohl jetzt auch mit der Entscheidung und Fitness machen? Bist du noch? Oder hast du es, wie hast du es dir vorgestellt und wie ist es jetzt so gekommen? Kannst du da vielleicht ein paar Sätze zu sagen? Also, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das frag dich jetzt einfach, weil ich bin in dem Business viele, viele Jahre groß geworden und es gibt echt leichtere Sachen. Wie ist deine Erfahrung jetzt nach der Zeit?
Also, meine Erfahrung ist einfach, wenn du mal verliebt bist im Sport, dann kommt das eine und andere Mal, was nicht so gut ist, aber die meisten Sachen sind immer super. Das musst du einfach wissen. Sport ist eine Art, und da nehme ich einfach nochmal ein Sprichwort, das Trikot schwitzt nicht von allein. Also das Sportzentrum Hück ist für mich mein Herz. Und jetzt kommt mein Wohnzimmer. Und ich sage dir, es gibt nichts Schöneres, als für was Eigenes aufzubauen. Ein Sportzentrum, wo ich andere Menschen, die vielleicht nicht so fit sind, wieder fit gemacht werden. Bei mir ist es ganz arg wichtig, ist für mich die Menschenbetreuung. Du warst selber bei mir da. Ich tue jeden Einzelnen begrüßen. Es gibt immer bei mir eins, du darfst nur reinkommen, wenn du fröhlich bist, wenn du locker bist und wenn du geschillt bist. Ja, ich möchte da einfach eine andere Welt sehen.
Eine gute Stimmung haben.
Und ich mache ja noch nebenbei Reha-Sport, Faszienbehandlung und alles mögliche. Du siehst, ich möchte einfach den Kunden die Möglichkeit geben, dass die sich wieder glücklich fühlen. Und jetzt kommt, du hast vorher gesagt, wie ich mich fühle. Wenn von 10 Leute rausgehen und lachen, dann lache ich auch.
Ja, perfekt. Das ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich könnte mich mit dir noch locker 2 Stunden weiter unterhalten. Ich weiß aber, dass du zu deinem nächsten Termin musst und ich freue mich eh schon, dass du dir Zeit genommen hast. Ich kann es nur bestätigen, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich bin ja in dem ganzen Fitness-Game und Physio-Game groß geworden. Und ich glaube, dass auch Einrichtungen wie deine und alle Clubs da draußen auch gesellschaftspolitisch in Zukunft einen riesen, riesen, riesen Wert für die Gesellschaft sein werden, weil wir kriegen da, das können wir ein andermal ausführen, massivste gesellschaftspolitische Probleme mit dieser Überalterung und die Leute so unfit und sollen aber ewig arbeiten und so weiter. Dementsprechend, wir haben noch viel zu tun, Uwe. Ich danke dir für deine Zeit. Schön, dass du heute da warst. Schön, dass du mich an den meisten Geräten fertig gemacht hast. Ich revanchiere mich.
Aber du bist gut.
Du auch. Du bist echt gut. So, danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und ich hau euch den Link unten rein. Unterstützt gerne Uwes Projekte und geht gerne mal auf den Boxkampf. Ich werde wahrscheinlich am 23. es irgendwie hinkriegen, da zu sein. Also wer uns treffen will, kommt vorbei. Ich danke euch. Tschüss, bis bald.